Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er hat über Jahre hinweg politische Verantwortung auf höchster Ebene getragen, in einer Zeit, die für Deutschland alles andere als einfach war. Heute sprechen wir mit etwas Abstand über diese Phase, über Alltag und Normalität in der Politik, über Verantwortung, über Entscheidungen unter Dauerbeobachtung und darüber, wie sich der Blick auf die Dinge verändert, wenn man nicht mehr jeden Tag im politischen Maschinenraum steht. Wir sprechen auch über Alltägliches, über Fußball, den er selbst lange gespielt hat, und darüber, wie wichtig solche normalen Anker in einem Leben unter dieser Dauerbeobachtung sind. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Robert Habeck. Herzlich willkommen, lieber Robert Habeck. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank für die Einladung und schön hier zu sein.
Herr Habeck, erste Frage, wo leben Sie aktuell?
Ich komme jetzt gerade aus Israel, wo ich einen Monat unterrichtet habe an der Hebrew University. Super spannend, Kurse mit palästinensischen und israelischen Studierenden. Also da könnte ich alleine jetzt den ganzen Podcast drüber reden, weil das so intensiv war. Und Israel ist natürlich ein Land tief traumatisiert und völlig zerrissen. Also wird sehr viel auch zu beobachten. Aber ich würde sagen, mein Arbeitgeber ist im Moment in Kopenhagen. Und wenn ich nicht in Israel unterrichte oder mich in einen Podcast mache, dann arbeite ich am Dänischen Institut für internationale Studien. Das ist so eine Art Think Tank für Auslandssicherheitspolitik in Kopenhagen.
Das heißt, Sie haben Israel und Dänemark sozusagen im Moment in einer Symbiose und...
Ja, es ist halt so, dass diese Arbeit an dem Dänischen Institut schließt mit ein, dass man viel reist. Also man muss sich halt in der Außen- und Sicherheitspolitik auf den Konferenzen und mit den ganzen Experten immer wieder austauschen. Und dazu kommen dann wegen meines alten Jobs, nehme ich an, immer wieder Einladungen von Universitäten, wo ich dann Gastvorlesungen oder Vorträge halte oder mit Studierenden eben arbeite, in diesem Fall politisch arbeite. Und wenn das irgendwie reinpasst, und das war dann sozusagen noch in den dänischen Winterferien aus dem Jahr rauskommt, da passte es ganz gut, dann nehme ich das auch gerne an. Und zu Israel und Jerusalem habe ich eine besondere, auch persönliche Verbindung. Also das war eine sehr besondere Zeit für mich. Aber die, also Homebase, würde man wahrscheinlich sagen, ist im Moment für das Jahr Kopenhagen.
Okay. Und fühlt sich's an wie ein Übergang oder schon wie ein neues Kapitel?
Es fühlt sich an wie ein neues Kapitel, das irgendwo hinführt. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Übergang würde ja wissen, dass man genau weiß, was man danach macht. Das weiß ich aber nicht. Und ich bin glücklich, das nicht zu wissen. Das ist im Moment der große persönliche Unterschied, dass ich 20 Jahre, behaupte ich jetzt mal, im Grunde immer wusste, was danach kommen sollte. Jedes Amt hat den nächsten Wahlkampf nach sich gezogen und jeder Wahlkampf das nächste Amt. So konnte ich eigentlich immer sagen, wie es weitergehen sollte. Und im Moment werde ich täglich jünger und kann mir die Welt wieder ein bisschen so legen, wie es mein Freiheitsbedürfnis gerne möchte.
Jeden Tag jünger zu werden, ist sicherlich ein Traum von vielen Menschen. Ich freue mich sehr, dass Sie das augenscheinlich in Ihrem neuen Kapitel gut hinbekommen. Verraten Sie mir doch aber auch mal, wie fühlt sich das im Moment an? Also wie erleichtert sind Sie möglicherweise auch, dass Sie nicht mehr in diesen Funktionen oder in dieser Funktion sind? Weil wir sind uns einig, dass es im Moment, glaube ich, schwierig ist.
Das ist so und es wird auch nicht wieder weggehen. Und erleichtert bin ich nicht. Ich hätte das auch weitergemacht. Schon alleine zu sagen, gerne weitergemacht, ist die falsche Vokabel, weil niemand das, glaube ich, im Moment gerne machen sollte, sondern es ist eine verdammte Pflicht. Aber man lebt ja auf dieser Welt nicht nur, um das gute Leben zu führen, sondern auch das Richtige. Und wenn man in einer Position ist, wo man dann einen Unterschied machen kann, wo man für seine Überzeugung oder die Dinge, die man zu sehen meint, eintreten kann, dann ist das ein hohes Privileg. Also insofern gibt es keine Erleichterung. Es sind aber eben zwei verschiedene Welten einfach. Und die eine, das hat ja nicht ich entschieden, sondern der Souverän hat sich jetzt erstmal abgeschlossen. Und das ist auch gut so für mich. Jetzt mache ich halt andere Dinge, die sind privat und was das persönliche Umfeld angeht, hoch befriedigend und auch intellektuell und politisch mehr als reizvoll. Wer kann schon einfach so mal einen Monat in Israel leben und in die palästinensischen Gebiete fahren und mit den Schäfern da übernachten und das alles erleben. Das andere war trotzdem wichtig und ist bedeutsam und ich wünsche allen, die im Moment im Amt sind, viel Fortune und alles Gute für Deutschland und für Europa.
Und wenn wir jetzt in ihr Alltag mal hineinschauen, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also angenommen, Sie sind in, weiß ich, wo Sie wenn Sie in Deutschland sind, wo Sie leben, sagen wir mal in Flensburg, weil das Berlin ist immer diese Bubble, dann wollen wir mal aus der Bubble raus.
Deswegen will ich da im Moment erstmal nicht, weil das ist schon noch, man läuft dauernd in alle bekannten Journalisten rein und jetzt im Podcast ist es schön, mit Ihnen darüber zu reden, aber wenn man gar nicht mehr zum Bier kaufen und joggen kommt, weil man immer sagen muss, ach, was machst du denn das gerade, dann nervt es auch ein bisschen. Also es gibt schon ein bisschen
Nerven. Und meine Frage geht tatsächlich genau in diese Richtung. Wie sieht so ein Alltag aus? Weil ich meine, auch ein Herr Habeck geht ja mal zum Bäcker und geht joggen und geht zu oder will zu einem Fußballspiel gehen oder das muss ja, also Entschuldigung, wenn ich das so sage, das muss ja furchtbar anstrengend sein.
Wird ein bisschen weniger, aber zu meiner Überraschung nur ein bisschen weniger. Es ist genauso, wie Sie sagen, während der Amtsjahre und ich nehme an, im Moment auch noch in Berlin, da bin ich halt aus diesen Gründen jetzt nicht so ganz häufig. Es ist genauso, wie Sie sagen, immer dreht sich einer um, immer tuschelt einer. Und wenn man Glück hat, fragen Leute einen nach Selfies, aber nach dem 20. nervt es auch. Und wenn man Pech hat, sagt einer, was hast du denn hier da gemacht? Und spricht dann unterwegs auf irgendwelche Gesetze ein. Also man fühlt sich auch immer beobachtet. Und im Amt kam ja noch dazu, dass ich in der höchsten Sicherheitsstufe war. Das heißt, ich hatte in der Regel immer noch 4, 5 BKA-Beamte um mich herum. Super coole Leute, wenn die das hören. Ich vermisse euch schon als Menschen, aber ich vermisse jetzt nicht die ewige Absprache. Also eigentlich wäre die Vorgabe damals gewesen, wenn ich abends nochmal in Spielti gehe, zum Kiosk gehe und nochmal Gin Tonic kaufe, muss ich anrufen und sagen, in 20 Minuten gehe ich Gin Tonic kaufen. Da kannst du nicht einfach hingehen. Das ist jetzt vorbei. Da kann ich Gin Tonic kaufen oder Brötchen oder was auch immer, was ich dann hole. Und trotzdem fühle ich mich in Deutschland noch sehr stark beobachtet und bin es auch im Ausland natürlich ein bisschen weniger.
Das bedeutet also, Sie haben kein Sicherheitspersonal mehr um sich rum.
Genau. Das ist mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag
ist dann
auch formal passiert gewesen. Ich weiß nicht, ob es da noch Gründe für gegeben hätte. Das lief eigentlich noch einmal alles weiter, aber im Ausland gibt es auch keinen Bedarf dafür.
Und jetzt habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie bis zum Alter von 16 Jahren noch Fußball gespielt haben. Stimmt das?
Das stimmt bestimmt und darüber hinaus auch. Aber mit dem Verein habe ich dann damals aufgehört, weil ich Schülersprecher geworden bin. Also wenn Sie so wollen, hätten meine früh vorpolitische Karriere den Sport ein bisschen kaputt gemacht. Aber bis 16 Jahren habe ich im Heckenhofer Sportverein rechter Verteidiger gespielt. Und danach halt immer weiter mit Freunden rumgebolzt in Hamburg an der Alster oder in Freiburg auf dem Sportplatz, ja.
Und gibt es einen Fußballverein, für den Ihr Herz schlägt?
Ganz früher war es Mönchengladbach, als es noch die Fohlen-Elf war, also Alan Simonsen gekickt hat. Ich weiß aber auch gar nicht genau, warum es Mönchengladbach war. Wahrscheinlich, weil es nicht Bayern München sein sollte. Dann, als ich in Freiburg studiert habe, sind die gerade aufgestiegen mit Volker Finke und die ganze Stadt war verliebt in SC Freiburg und ich dann auch ein bisschen. Kann aber jetzt nicht sagen, dass ich in Freiburg Bettwäsche schlafe oder einen Schal umhabe oder so. Ich verfolge das aus den Augenwinkeln und sonst weiß ich nicht genau. Verfolge ich manchmal, was der HSV und was St. Pauli machen, wegen der norddeutschen Prägung, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich voll für einen Verein bin. Handball hat das ein bisschen abgelöst.
Handball ist ja eine wahnsinnig faszinierende Sportart, wie ich finde. Ich finde auch Freiburg als Fußballverein ganz interessant. Übrigens der Verein, wo die meisten weiblichen Besucher sind. Die sind knapp unter 50%, so im Bundesliga-Vergleich. Das nur so als Randnotiz.
Okay, wusste ich nicht. Aber
also der Zusammenhang ist nicht unbedingt daher geleitet.
Ich bin nicht wegen den Besucherinnen Freiburg.
Okay, das ist klar. Das ist die Frage, ja. Kommen wir ein bisschen auf die politische Zeit zurück. Und die zeitliche Distanz, das ist ja jetzt schon nicht ewig lange, aber es ist schon ein bisschen Distanz auch zeitlich vergangen. Verändert sich der Blick auf die eigenen Entscheidungen, die damals getroffen wurden? Oder eher verändert sich der Blick auf die Reaktion der anderen? Also gibt es so Sachen, wo Sie sagen, ja, habe ich eigentlich wahrscheinlich so entschieden, weil es damals sinnvoll war, hätte ich vielleicht so nicht machen. Ich will jetzt gar keine einzelne Entscheidung, sondern das geht ich allgemein.
Ganz genau. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es anderen geht, die jetzt ein Dreivierteljahr nicht mehr im Amt sind. Ich denke jetzt nicht viel über die einzelne Entscheidung nach. Es ist also nicht so, dass man nachts aufschreckt und sagt, ach, am 13. März 2023 hättest du doch auch B statt A sagen können. So ist es nicht, sondern die Dinge werden halt dann entschieden, wenn sie entschieden werden müssen. Und manchmal werden sie auch entschieden, wenn sie noch gar nicht entscheidungsreif sind, einfach weil Zögern auch eine Entscheidung ist. Also, was soll ich sagen, die Entscheidung, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, da gab es bestimmt viele Menschen, die noch viel Gesprächsbedarf hatten, weil das ja eine Umkehr, Abkehr, muss man sagen, der Grundlinien meiner Partei, aber auch der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik war. Also davor haben wir immer gesagt, wir liefern nicht Waffen in Krisengebiete und auf einmal liefern wir Vollwaffen in Krisengebiete. Richtigerweise, will ich sagen, dafür habe ich immer geworben, weil man sich ja in der Krise auch nicht neutral verhalten kann. Irgendeiner ist der Aggressor, irgendeiner ist das Opfer. Und wenn man sagt, ja, ich weiß auch nicht, ich helfe halt keinem, dann macht man sich, wird man nicht weniger unschuldig, das kann man jedenfalls sagen. Aber wenn Leute gesagt hätten, wir müssen jetzt noch ein halbes Jahr darüber diskutieren, dann wäre es zu spät gewesen. Also insofern müssen die Dinge entschieden werden, wenn sie zu entscheiden sind. Worüber ich viel nachdenke, und das liegt auch an der Tätigkeit im Ausland, ich bin jetzt ja viel in den USA, viel in Israel habe ich schon mal gesprochen, ist die Bedingung, unter denen politische Entscheidungen getroffen werden. Und mein Eindruck ist schon noch immer stärker mit der Distanz, wenn man jetzt nicht selber jeden Morgen auf der Bild-Zeitungs-Titelseite steht, dass die inneren Logiken der jeweiligen Untersysteme, wenn ich so akademisch reden darf, also die Fraktionen, die Parteien, aber auch die Medien, die sozialen Medien, die Vereine, die Verbände, die werden immer stärker auf sich selbst konzentriert. Also die Gruppendefinition wird immer, immer dominanter. Und das verhindert am Ende erstens Kompromisse und kluge gemeinsame Entscheidungen, auch eine ruhige und das gemeinsam besuchende Kommunikation. Und ganz am Ende wird es das Land killen. Also so kommen wir nicht weiter. Und das muss irgendwie gelingen, wieder auf eine Basis zu kommen, wo man sich nicht darüber zerfleischt, dass der eine 15, der andere 7 sagt und man sich nicht einigen kann auf 11 oder sowas, was ja jeder sieht, wo die Lösung ist. Darüber denke ich viel nach. Wie eigentlich diese Demokratiekrise, von der jetzt immer alle reden, entstanden ist. Und wenn ich ganz gleich vorweg sagen darf, sie entsteht von oben. Also das ist Menschen haben ein volles Leben und wenn sie nicht Berufspolitikerinnen oder Politiker sind, dann haben sie genug damit zu tun, ihre Kinder zur Schule zu bringen oder von der Kita abzuholen oder fürs Essen zu sorgen. Es sind die politischen Entscheidungsträger, die wirklich in der Spitze die Verantwortung tragen, die eine Verantwortung dafür haben, dass diese Kultur der Missgunst nicht immer weitergeht.
Jetzt haben Sie in der Ausführung der Antwort gesagt, dass Zögern auch eine Entscheidung ist. Wenn man jetzt mal die Bevölkerung fragt, und ich tue das natürlich nicht repräsentativ, sondern in globalen Gesprächen, wie sie jeder führt, man hat immer den Eindruck, dass gezögert wird. Und wenn dann jemand eine Entscheidung trifft, hat man immer den Eindruck, dass...
Das ist falsch.
Exakt. Ja. Ich bin auch in einem Verein tätig und trotzdem muss irgendwann der Vorstand sagen, okay, wir machen das so. Und eigentlich trifft man die Entscheidung unter der Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Informationen und sagt dann, okay, das ist jetzt die Entscheidung, die wir treffen müssen, weil wenn wir zögern, kommen wir halt nicht weiter. Ich glaube, dass die Bevölkerung auch da deswegen ein bisschen Politik verdrossen ist, weil sie den Eindruck haben, dass nicht entschieden wird und wenn entschieden wird, wird es kaputt geredet. Ist das nur ein Eindruck, der aus Ihrer Sicht?
Ja, der Eindruck ist ohne Frage richtig. Es gibt diesen Verdruss von vielen Leuten und es macht auch keinen Spaß, wenn man selber dann die Entscheidungsträger ist, in diesem System dauernd Entscheidungen zu treffen. Also deswegen sage ich, man macht es gerne. Weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Natürlich ist es eine Ehre oder eine große Herausforderung, aber es ist schon auch eine harte Zeit immer dann. Das wird jetzt März und ich weiß nicht, was Tobin und Reiche und sowas nicht anders gehen. Die werden auch nicht jeden Morgen glücklich aufwachen und sagen, heute freue ich mich mal wieder auf die Arbeit, sondern sagen, oh je, wann passiert denn das nächste wieder? Und wann kriege ich die nächste Zeitungsschlagzeile um die Ohren geschlagen?
Oder die nächste Umfrage.
So, die Frage ist, woran liegt es? Ich mache mal 2, 3 lebensweltliche Beispiele, weil wir hier bei Anlagefonds reden. Wenn irgendein Vertreter der Branche zum Finanzminister geht und irgendein Gesetz kommentieren will, dann wird er die Sichtweise der Branche vertreten. Keine Ahnung. Er wird sagen, ich brauche einen Return on Invest von 15%. Und wenn der Finanzminister sagt, hör mal zu, das sind aber irgendwie öffentliche Gelder, wir müssen Wohnungen bauen, die müssen bezahlbar sein, wir können die Autobahn nicht immer teurer machen und die Altersvorsorge muss für alle reichen, ich kann dir höchstens 7 geben, dann würde er sagen, das reicht nicht und wenn du mir das nicht gibst, dann schicke ich dir die Branche auf den Hals. Wenn er aber selber Finanzminister wäre, dann würde er genau das Gleiche sagen wie der Finanzminister. Und der Finanzminister würde das Gleiche sagen wie der Fondsverbandsvertreter. Aber in den Rollen, in denen sie jeweils sind, können die sie nicht sagen, okay, 15 ist zu viel, 7, vielleicht machen wir 9 oder 9,5 und dann sagt er, ist ein bisschen und der Rest ist für Deutschland. Ich war lange Landwirtschaftsminister. Es gibt so viele Debatten zwischen Umwelt und Tierschutz und den Bauern. Und die, ich würde sagen, wenn die Tierschützer Bauern wären, einfach vom Beruf her, dann würden sehr viele sagen, hör mal zu, wir verstehen, dass du sagst, aber dass die Zwänge in dem System, in dem wir arbeiten müssen, Aldi, Lidl und so weiter, die geben uns eben nicht mehr Geld für den Liter Milch. Wir müssen mehr produzieren und deswegen müssen die Kühe enger stehen und die müssen eben dreimal am Tag gemolken werden. Und umgekehrt, wenn die Bauern Umweltschützer wären, dann würden die sagen, ja klar, wir sind zwar jetzt irgendwie Bauern, aber wir haben auch kein Interesse daran, dass das Grundwasser mit Nitrat belastet ist. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass die Kühe, die wir dann melken, nur 2 Milchperioden leben können. Danach sind die ausgenudelt und dann werden die halt geschlachtet und wir benutzen die halt quasi als Kalorienlieferanten und nicht mehr als Lebewesen. Aber es gelingt nicht, die jeweilige Sichtweise der anderen zu nehmen. Und so müssen sich das auch zwischen Grünen und FDP und zwischen SPD und Union vorstellen, dass jeder eigentlich weiß, dass in den Zwängen der anderen Gruppe der andere das dazu sagen muss. Aber es gelingt nicht, da rauszukommen. Das ist die eigene. Warum gelingt es nicht, das, was eigentlich so am Gespräch hoffentlich nachvollziehbar ist, einzuführen. Und ich glaube, es hat viel mit der permanenten Beobachtung zu tun, mit dem permanenten öffentlichen Machen von Halbgedanken, sich nicht vortrauen, mal unfertige Gedanken dem Kollegen rüberzureichen, weil man immer gleich vermuten muss, daraus wird der nächste Skandal. Aber so wird es auch ein Skandal, das kann ich Ihnen sagen. Wenn die Regierung so weitermacht, und das, ich wünsche ihr das gar nicht, dann wird es ja nicht gut enden. Und die nächste Regierung kann man sich ja auch schon an 13 Fingern abzählen, dass die dann wahrscheinlich, wenn es nicht die AfD sein soll, alle anderen Parteien sind. Aber das ist ja auch keine gemeinsame Idee. Das ist ja auch nur so, alles wird irgendwie zusammengeklammert. Und das ist, glaube ich, nicht die richtige Perspektive für Deutschland und für Europa.
Nochmal ganz kurz zurück zu ihrer Zeit, wo Sie Entscheidungen getroffen haben. Mein Eindruck und der Eindruck von vielen Menschen in Deutschland ist, dass recht viele Entscheidungen, die Sie damals getroffen haben oder Vorschläge, die Sie gemacht haben, auch mit Ihren Kollegen zusammen, damals furchtbar bestraft wurden, sowohl medial als auch im Parlament und wo auch immer man darüber diskutiert hat, aber die dann jetzt doch durch die kalte Küche an der einen oder anderen Stelle wieder hochpoppen. Erste Frage, stimmt der Eindruck?
Das ist auch meiner, ja. Okay, das ist mir nicht entgangen, dass das so ist.
Und jetzt die darauf folgende Frage, danke, dass Sie das auch so sehen, die darauf folgende Frage ist natürlich, wie fühlt man sich damit?
Da fühlt man sich gar nicht. Es ist einfach der Zwang der Wirklichkeit. Also viele Dinge, die dann ja entschieden wurden und die dann da kritisiert wurden, sind ja noch nicht mal grüne programmatische Punkte gewesen. Und ich habe mich ja eher mit meinen eigenen Leuten gestritten. Also als ich im Wahlkampf gesagt habe, wir müssen 3,5% des BIP für die Verteidigung ausgeben, das ist ja nichts, wofür man Lorbeeren bekommt. Aber jeder konnte sehen, was Trump macht. Das war ja im Januar schon, da war er ja schon gewählt. Und jeder weiß, zweitens, dass 3,5%, wenn man ein bisschen rechnen kann, nicht aus dem Haushalt erspart werden können. Also mussten wir was mit der Schuldenbremse machen. Ist es mein Traum gewesen, Politiker zu werden, um die Schuldenbremse für einen höheren Wehretat zu öffnen? Nein. Steht das im grünen Wahlprogramm? Nein. Aber es ist einfach der Druck der Wirklichkeit. Industriestrompreis ist ja im Kern für die energieintensive Industrie, also die kohleintensiven verbrennenden Stahlwerke. Ist das gut für das Klima? Nein. Können wir die Industrie retten, ohne denen irgendwie zu helfen? Nein. Also muss es gemacht werden. Und ich glaube, so muss man daran gehen. Wahlkampf, und das weiß ich ja, deswegen war das vielleicht ein kühner Versuch, aber hat halt auch nicht entsprechend kühn nicht geklappt oder nicht gut genug geklappt. Wahlkampf ist halt nicht der beste Raum für ehrliche politische Antworten. Aber wie ich das an einer Antwort auch sagte, wenn man die davor nicht gibt, danach wird man auch gestraft. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Union eine gute Zeit hat, dass sie lauter Sachen machen muss, die sie davor verdammt hat. Das hat sie ja auch enorm an Glaubwürdigkeit gekostet. Also das sehe ich nur analytisch und sage, wenn man sich, wenn man, also die Frage ist, können wir eine politische Kultur etablieren, wo wir uns die Wahrheit zumuten oder wo wir uns nur wählen lassen oder die Vertreter sich wählen lassen, indem sie die angenehmen Wahrheiten sagen, um danach die Leute zu enttäuschen. Und dazwischen, glaube ich, gibt es nur einen ganz, ganz engen Pfad, wo man die richtige Antwort geben kann.
Also ich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland wundere mich schon auch manchmal, wenn es dann heißt in irgendwelchen Statements, ja, das haben wir während des Wahlkampfs gesagt oder ja, während des politischen Aschermittwochs. Da kann man dann irgendwas anders machen als sonst. Also das ist für jemanden, der da nicht drinne ist in dieser Thematik, schon auch irgendwie befremdlich. Aber das nur so als Randnotiz von mir. Herr Habeck, eine Sache kann ich Ihnen nicht ersparen. Das ist, Sie haben es eben so ein bisschen angedeutet, dass so halb fertige und halb gare Dinge schon durchgesteckt werden und dann darüber gesprochen wird. Ich habe nur eine einzige Frage zum Heizungsgesetz, die mich wirklich interessiert, weil ich das, weil es eigentlich vielleicht sogar auch etwas gewesen wäre, was man hätte tun können. Ich glaube, es ist grundsätzlich schon mal klar, wir müssen gebäudemäßig was unternehmen, wenn wir da irgendwie unsere Ziele erreichen wollen. Das ist völlig genommen, haben Sie allen Punkt. Ganz konkret, wenn man das weiß, dass man was tun muss, warum hat die Politik nicht gesagt, okay, wir fangen mal mit allen Gebäuden an, die öffentlich sind? Ich sage jetzt mal Schwimmbad, Gerichte, Turnhallen, you name it. Also alles, was, sagen wir mal...
Die technische Antwort ist leicht zu geben, weil ja diese Gebäude, Turnhallen, Schwimmhallen, Schulen nicht dem Bund gehören, sondern kommunal sind. Das heißt, die wollen dann Geld haben. Das Geld hatten wir nicht. Das wird jetzt geschaffen durch das Sondervermögen. Also hätte ich das Problem gerne gelöst mit den Geldern, die jetzt die Bundesregierung hat. Also Schuldenbremse öffnen für Infrastruktur, inklusive Schwimmbäder, Turnhallen, Schulen und die sanieren und klimaneutral machen, wunderbar. Mit den, die wissen ja, dass wir sind ja, also die Ampelregierung ist am Ende an, ich glaube, es waren nachher 7 Milliarden gescheitert. Und jetzt haben die 700 Milliarden oder eine Billion fast gekriegt. Also das wäre leicht zu lösen gewesen, Ihre Frage, aber war nicht im Angebot damals da, weil wir das Geld schlicht nicht hatten.
Wissen Sie, mir geht es jetzt nicht ausschließlich ums Geld. Die Antwort ist natürlich logisch, weil es einfach das Faktische ist, was dann eben dem entgegenstand hat. Ich hatte nur den Eindruck, wenn man das so machen würde, oder einen Weg gefunden hätte, es so zu machen, dann hätte man doch auch die Bevölkerung irgendwo mit abgeholt. Weil jeder geht ins Schwimmbad und jeder Verein.
War immer mein Reden. Also es ist einfach nur schlicht an den Finanzen gescheitert. Es gibt noch einen zweiten Punkt bei dem Heizungsgesetz. Da ging es mir jedenfalls damals in der Situation gar nicht in allererster Linie um den Klimaschutz, sondern um die Reduktion von Gas. Also wir wissen, dass in Deutschland pro Jahr ungefähr 500.000 Heizungen ausgetauscht werden. Das ist so der Durchschnitt über die Jahre. Und das Gesetz kam ja im Februar 2023, also wurde es öffentlich. Das war der Winter, wo wir die Innenstädte dunkel gemacht haben, wo die Schaufenster nach, ich glaube, 21 Uhr nicht mehr beleuchtet werden durften, wo die öffentlichen Gebäude nicht über 18 Grad geheizt werden durften, wo wir darüber diskutiert haben, wie lange man duschen sollte. Also da war sozusagen die Gasmangellage ein nicht nur greifbares, sondern ein bedrohliches Szenario. Wir hatten aber im September 22, bis September 22 noch Gas von Putin bekommen. Also war mir klar, und das war der Hintergrund von diesem Gesetz, und deswegen ist es auch vorgezogen worden, dass der eigentliche Winter, der Krisenwinter 23, 24 werden würde. Denn die Speicher waren jetzt leer, wir hatten kein Gas mehr von Russland und es war unklar, ob es gelingen würde, diese LNG-Terminals so schnell hochzuziehen, wie es dann ja geklappt hat. Also war das Heizungsgesetz aus meiner Sicht notwendig, um diese 500.000 Heizungen, die jedes Jahr rausgehen, nicht mit 500.000 neuen Gasheizungen zu besetzen, vor dem Hintergrund, dass wir über Duschlängen gesprochen haben. So, das ist ein politischer Fehler von mir gewesen, dass ich die Stimmungslage in Deutschland da falsch eingeschätzt habe. Deutschland war nach dem Winter durch und dachte, ach, das war jetzt nicht so eine schöne Zeit mit den kalten Gebäuden, aber ist sicher nichts passiert. Jetzt können wir irgendwie wieder andere Sachen machen. Und ich war im Mindset, sagt man jetzt ja immer, komplett auf Krisenmodus und wusste, dass der Winter 23, 24 der schwierige werden würde und habe nicht gespürt, dass die Stimmungslage im Land eine andere geworden ist. Ja, und so ist es dann passiert. Aber das will ich nennen, dass ich nicht wieder einen um die Ohren kriege, er redet sich raus. Das ist die kernpolitische Aufgabe eines Ministers, zu verstehen, was notwendig ist und es zu übersetzen um eine Mehrheit im Land zu schaffen und auch zu verstehen, wie die Mehrheiten oder die Stimmung im Land sich entwickeln, um das zu übersetzen in die Verwaltungspraxis. Das ist sozusagen das Kerngeschäft von Politik. Und das sagen ja auch viele, das hat sozusagen auch kommunikativ nicht geklappt. Das habe ich nicht mehr halten können. Da war Deutschland schon weg und ich stand noch da mit meinem Heizungsgesetz.
Ja gut, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, jetzt im Nachgang, wenn wir uns die Verkaufszahlen auch von Wärmepumpen anschauen.
Jetzt läuft das alles super.
Exakt. Also ich glaube, es Kommunikation und diese Geschichte mit denen, wir fangen mal bei uns an und dann gucken wir mal, da holen wir die Leute ab, wir kletten die Preissprünge, nehmen wir auf unser Buch, wir die Technik, die sich weiterentwickelt, die Installateure, die nochmal nachgebildet werden müssen. Das wäre dann halt alles auf dem Nacken der, ich sag jetzt mal, Bundesregierung gewesen. Und 5 Jahre später hätten dann halt die Privathaushalte damit beginnen können. Aber ich verstehe natürlich den Punkt. Übrigens auch wieder so ein Föderalismus-Ding. Ne? Ist schon manchmal schwierig noch zu verstehen, dass das die sinnvollste aller Arten ist, wie man das zusammen...
Jedenfalls sind die Finanzstrukturen und die Aufgaben auseinandergewachsen. Ne? Die Kommunen haben, sehr viele Kommunen sind jetzt wirklich verschuldet. Wir haben kaum eigene Steuermöglichkeiten, im Grunde nur die Grundsteuer, die sie erhöhen können. Das ärgert dann gleich wieder auch ganz viele Leute und ganz viele Lasten, gerade in der Flüchtlingsunterkunft und Flüchtlingshilfe sind auf die gekommen. Also dass die Kommunen sagen, ach wieso, wir haben doch jetzt hier eine funktionierende Turnhalle, die leckt nicht, ja, die ist aus den 70er Jahren, die ist jetzt nicht besonders energieintensiv, aber wir haben gerade so viele andere Sorgen. Wenn du die jetzt saniert haben willst, dann musst du die bezahlen, das verstehe ich. So, und gleichzeitig, wenn der Bund sagt, ja, aber wir haben auch kein Geld, dann ist die Lösung nicht mehr da. So einfach. Aber das haben jetzt die ja schnell gelernt und begriffen. Und wenn sie klug sind, machen sie genau ihren Vorschlag jetzt und sanieren. Ein großes Sanierungsprogramm für die Schulen und für die Schwimmhallen. Im Zweifelsfall steht es im grünen Wahlprogramm, oder ich habe es gesagt.
Ja, ich glaube, es wird dabei auf unserem Gespräch eins wahnsinnig deutlich, dass Politiker in Verantwortung von einem Dilemma ins nächste sich eigentlich bewegen, in Anführungsstrichen müssen. Ein Kompromiss, Sie haben das eben so schön gesagt, der 15, 7, Mitte wäre eigentlich 11. Ein gesunder Kompromiss möglicherweise ist wahnsinnig schwierig zu bekommen und zu erreichen. Die Gemengelage ist einfach auch wahnsinnig komplex.
Jein, würde ich sagen, denn eigentlich nicht. Und in vielerlei Hinsicht ist es ja auch gut gelaufen. Wir haben jetzt sozusagen indirekt immer über das Scheitern der Ampel geredet. Und ich war ja davor 6 Jahre Minister in Schleswig-Holstein. Und ich würde sagen, die ersten 1,5 Jahre, vielleicht 2 Jahre der Ampel liefen leidlich gut. Also man kann es ja hinbekommen. Es ist jetzt nicht so, dass das immer so bescheiden sein muss. Erstens können sich Menschen einigen, zweitens unterstelle ich mir den allermeisten nichts Falsches oder Böses, also auch Einigungswille. Und drittens sind die Dinge dann ja unter dem äußeren Druck auch nicht so schwer zu verstehen. Niemand meint es gut mit Europa und Deutschland im Moment. Alle zerren an uns rum, die Bündnispartner gehen uns von der Stange, die Amerikaner. Wir müssen die Volkswirtschaft zum Laufen bringen. Wir müssen uns unabhängig machen in allen Bereichen der Verteidigungsindustrie, den militärischen Bereich, der Energieversorgung, den Zuflüssen von Rohstoffen, der digitalen Kompetenz. Das geht ja nicht, dass Elon Musk darüber entscheidet, ob wir eine Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland aufrechterhalten können oder nicht. Nicht perspektivisch und nicht mit dem Agieren von Elon Musk und der amerikanischen Regierung. Also das kann ja niemandem im Gang sein. Das, was ich sage, ist ja nicht eine Erkenntnis, sondern die Ausgangslage. Und vor dem Hintergrund müsste doch eigentlich der Druck im Kessel groß genug sein, dass jetzt alle sagen, 7, 15, 11, das ist alles mal egal. Hauptsache, wir haben ein Ergebnis, das in einem halben Jahr einen Unterschied macht. Und alles, was dafür gebraucht wird, muss bereitgestellt werden. Geld ist jetzt da, gut. Das ist, ne, deswegen ist es ja, das ist ja auch so unüblich gewesen, dass mein Laden damals zugestimmt hat für die Strukturreform oder für diese Sondervermögen. Aber richtigerweise haben die das getan, weil es eben um so was Großes geht. So, und jetzt müssen die Gesetze eben auch so schnell kommen. Und dann müssen alle mal leise sein. So, und die Frage ist, gelingt es? Und wahrscheinlich gelingt es nur, wenn alle im Kopf sagen, hier geht es nicht mehr um meine persönliche Beliebtheit und meine persönlichen Prozente, sondern darum, dass die Sache gefixt wird. Ein bisschen geht es um die Geschichtsbücher. Ja? Also vielleicht werde ich abgewählt wie Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg, aber dann habe ich wenigstens das Richtige getan. Und man kann jetzt, glaube ich, nicht verhindern, dass wir quasi täglich Umfragen bekommen, wo die Parteien stehen und wie die Politiker auf der Treppe nach oben, nach unten klettern. Das ist einfach die mediale Welt und die ist so. Aber die Politikerinnen und Politiker müssen das aus dem Kopf kriegen. Dann sagen, es ist jetzt egal. Dann bin ich eben der unbeliebteste Wirtschaftsminister, Finanzminister, whatever, ich tue jetzt das, was richtig ist, und in Zweifelsfall trete ich zur nächsten Wahl nicht mehr an. Habe trotzdem 4 Jahre das Richtige getan.
Erinnert mich an eine Umfrage, die in den USA gewesen ist. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat, aber da kam dann raus, dass Barack Obama, und ich glaube, wir alle sind ja der Meinung, das ist ein Traumpräsident der USA gewesen.
Ich jedenfalls ja, auch wenn ich rückblickend sehe, dass er viele Sachen nicht entschlossen genug durchgezogen hat. Und auch er hat ja schon die Tendenz gehabt, dass sich die Amerikaner von Europa entfernen. Also deswegen, ne, dass wir uns das nicht falsch einreden. Trump mag irgendwann hoffentlich vorbei sein. Aber diese Tendenz, dass Amerika sich stärker auf sich selbst konzentriert und wenn nicht auf sich selbst nach Ostasien schaut, die wird nicht vorbei sein. Also Europa ist dazu verdammt, besser und stärker zu werden. Dass die alte Zeit kommt nicht wieder, nicht in den nächsten 20 Jahren.
Also ich sehe ich ganz genauso. Und Barack Obama war zu einem gewissen Zeitpunkt der unbeliebteste Präsident in den USA. Also Umfragen, die in den USA stattgefunden haben. Da war mein erster Reflex, sagt, okay, dann muss er was richtig machen aus meiner Sicht, weil Sie haben es gerade gesagt, man muss eben auch bereit sein, sein eigenes Ansehen für politische Entscheidungen, ich will jetzt nicht sagen zu opfern, das ist Quatsch, aber doch hinten anzustellen. Das war, glaube ich, Ihre Formulierung.
Genau. Und das ist, glaube ich, eins der binnenlogischen Probleme von Politik. In der Regel wollen Parteivorsitzende wieder Parteivorsitzende werden, wollen Kanzler eine zweite Amtsperiode haben und eine dritte. Und niemand will sowieso die erste Frage bei den Tagesthemen bekommen, warum sind sie eigentlich so unbeliebt? Ja, das ist nicht lustig, aber es ist auch nicht wichtig. Am Ende ist es nicht wichtig.
Finde ich eine, glaube ich, für das Land wichtige und sinnvolle Einstellung. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Eine allerletzte Frage. Erlauben Sie mir, Herr Habeck, wie legen Sie Ihr Geld an? Haben Sie einen klassischen Bankberater, der sich so ein bisschen kümmert?
Habe ich.
Gehen Sie sehr langfristig in Ihrer Investition um und haben die Rente im Blick? Oder?
Die Rente habe ich so 3/4 im Blick, aber nun ist es ja durch meine berufliche Verwendung so, dass ich da durch die öffentliche Hand eine überdurchschnittlich hohe Rente bekommen werde oder Pension quasi. Nein, ansonsten habe ich das, was über war, in mein Haus gesteckt. Also es gibt auch ein paar Aktien, aber nicht dolle, sondern ich habe vor allem auf die Immobilie gesetzt.
Wunderbar, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, das zu tun. Herr Habeck, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank auch für die Offenheit. Es waren viele, viele Dinge dabei, die ich so tatsächlich nicht gesehen habe oder auch nicht wusste. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Gerne, war mir eine Freude.
Dankeschön.
Bis dann, alles Gute Ihnen.
Eine Produktion von Faux Professionnel.